Auch auf euch von mir einen guten Morgen. Schön, dass wir gemeinsam da sind, auf den Herrn hören dürfen, wie wir es gerade gesungen haben, dass wir gemeinsam unseren Glauben bekennen durften, wie wir es davor getan haben. Ich will ganz kurz was zu mir sagen. Ich bin Freund von Familie Letz, von Philipp und von Melanie. Ich bin in der Gemeinde, wo Philipp vorher war, in Schwäbisch Gmünd. Und wir sind gerade aktuell in Familien-Gemeindegründung aktiv, in einem kleinen ländlichen Gegend Richtung Tripstrill. Das kennt ihr vielleicht, Landkreis Heilbronn, so da in diese Richtung. Sind in der Gemeindegründung aktiv und haben einen Hauskreis, den wir dort machen, der zur Gemeindegründung führt. Und den haben wir uns ganz am Anfang mit einer Frage gestartet. Und zu was ist die Gemeinde berufen? Wo finden wir die große Berufung, zu was ist die Gemeinde berufen? Und da habe ich eine Predigt zu gehalten, und die habe ich euch heute mitgebracht. Und da lasst uns gemeinsam drüber nachdenken, zu was ist die Gemeinde berufen? Wir kennen das, unsere Autos, die wir alle haben, oder vielleicht in Tübingen fährt man mehr Fahrrad, dann gibt es das nicht. Gibt es einen TÜV, oder? Immer wieder geht man mit dem Auto zum TÜV und der TÜV-Prüfer stellt fest und sagt, ja, dieses Auto, das ihr fahrt, stellen wir mal vor, als ob das beim Fahrrad auch so wäre, das hat noch die Funktion, dass es sein soll, das ist noch sicher, das ist keine Gefahr für euch selber, keine Gefahr für die Mitmenschen. Und er macht ein Siegel drauf, diesen Kleber da, und sagt, dann komm bitte in 2 Jahren nochmal, dann prüfen wir das Ganze nochmal. Und ich glaube, es ist gut, dass wir in Deutschland sowas haben, unsere Autos regelmäßig prüfen. Und das dürfen wir auch mit der Gemeinde machen. Wir dürfen die Gemeinde immer wieder nach dem Wort Gottes prüfen und fragen, was ist die Gemeinde noch das, was es ist? Weil es gibt in dieser Welt ganz, ganz viel, was sich selber Gemeinde nennt. Da gibt es zum Beispiel, die einen sagen, wir sind eine katholische Kirche, die anderen sagen, wir sind evangelisch, landeskirchlich, die nächsten sagen, wir sind Zeugen Jehovas, wir sind Neuapostolen, gehören zu ICF oder Punkt, 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 Punkt. Ganz, ganz viele verschiedene Gemeinden, die sagen, wir sind Gemeinde Gottes und wir sind Gemeinde, wie sich Gottes vorstellt. Und manche von denen, die ich gerade ausgezählt habe, die sind ganz sicherlich keine Gemeinde Gottes, aber auch wenn sie es von sich sagen. Und es stellt uns die Frage, wie können wir als Menschen feststellen, wir sind Gemeinde Gottes? Wenn wir die Welt nach Mehrheitsentscheidungen treffen würden, dann würden wir vermutlich daraus kommen, dass die Katholiken die wahre Gemeinde Gottes ist. Aber das ist nicht der Punkt. Im ersten Jahrhundert gab es eine Gemeinde, und die sagen von sich selber, in Offenbarung 2, Vers 9 können wir das lesen, ihr sagt von euch, dass ihr Juden seid. Also wir sind das Volk Gottes. Wir gehören zu Gott. Wir sind die Gemeinde Gottes. Wir sind die Synagoge Gottes. Aber unser Herr, Offenbarung 2, Vers 9, er bewertet sie und sagt, und sie sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Da gibt es Menschen im ersten Jahrhundert, die sagen, wir sind das Volk Gottes, wir sind die Versammlung Gottes in diesem Ort. Und Jesus bewertet sie und sagt, nein, ist ja das Gegenteil. Ist ja eine Versammlung des Teufels. Das ist dramatisch. Eine massive Fehlentscheidung, die sie hatten, die damals hatten. Und so wollen wir uns Zeit nehmen, zu schauen von der Schrift her. Nicht ich, Ruben, möchte Gemeinde bewerten. Nicht ich, Ruben, bin der TÜV-Prüfer, um in diesem Bild zu bleiben. Ich könnte das nicht. Aber vom Wort Gottes her zu sagen, was ist die Berufung der Gemeinde? Und ich möchte den Predigtext, den ich ausgesucht habe, begründen, warum ich diesen wähle. Damit keiner nachher sagt, ja, Ruben, du hast deinen Lieblingstext gewählt und die Gemeinde in diese Richtung gestellt. Und ich möchte begründen, weil ich glaube, es gibt einige sehr zentrale Texte in der Schrift, wo Gott über Gemeinde Gottes spricht. Und einer davon ist den wir heute haben. Wie gehen wir vor bei der Auswahl des Textes? Wir können uns die Schrift als Ganzes anschauen. Wir haben AT, wir haben NT und wir wissen, in Christus kommt und erfüllt das Alte Testament und dann schreibt der Hebräerschreiber, er ist dieses große Reden, die große Offenbarung Gottes, erst in Christus. Im Alten Testament war vieles, was geschrieben wurde, noch ein Schatten, ein Vorbild, das eben zu Christus hinweist. Und dann kommt in Christus das wahre Reden Gottes. Und dann beschreib uns die Evangelien. Das hat er getan, sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung, wunderbar. Und dann nach ihm sendet er uns verschiedene Apostel, die uns erklären, in sogenannten Lehrbriefen, was bedeutet das, was Christus gewirkt hat? Was ist dieses Werk gewesen? Und so denke ich, es ist gut, diese Lehrbriefe aufzuschlagen und zu schauen, was erklärt uns ein Paulus, ein Petrus, was das Werk Christi, das große Reden Gottes in Christus bedeutet. Und so können wir in den Lehrbriefen schauen. Und wir finden in den Lehrbriefen verschiedene Anliegen. Ein Brief zum Beispiel, der Römerbrief, beschreibt, wie rechtfertigt Gott den Menschen aus Glauben. Oder Paulus im ersten Korintherbrief versteht verschiedene Themen, Problemfelder in der Gemeinde und bespricht diese. Oder im Galaterbrief beispielsweise, Paulus beschreibt, was hat Gerechtigkeit und Glauben und Gesetz miteinander zu tun. Das eine ganz viel, das andere ganz wenig. Oder wir finden Pastoralbriefe, wo uns gelehrt wird, wie ein Pastor, wie Älteste die Gemeinde leiten. Und wir finden unter anderem den Epheserbrief, der über die Berufung der Gemeinde spricht. Der Epheserbrief dann das Wesen der Gemeinde darstellt. Und deswegen möchte ich diesen Brief heute mit euch aufschlagen und diesen Brief heute mit euch anschauen. Ich möchte nicht diese 6 Kapitel des Epheserbriefs mit euch lesen, sondern ich möchte gleich zeigen, warum ich welche Verse daraus nehme. Die ersten 3 Kapitel des Epheserbriefs beschreiben uns die Berufung der Gemeinde. Und danach beschreibt er uns den Wandel in der Gemeinde. Und ich möchte einleitend lesen den Kapitel 4, Vers 1, um euch diese Gliederung vom Epheserbrief her aufzuzeigen. Dort beschreibt Paulus selber im Groben seine Gliederung. Epheser Kapitel 4, Vers 1, dort steht, ich ermahne euch nun im Sinne von aufgrund von dem, was ich vorher geschrieben habe, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und dann beginnt er jetzt über 3 Kapitel zu beschreiben, wie ein Christ wandeln soll. Aber das tut er eben aufgrund der Berufung, so wie es hier heißt, würdig wandelt der Berufung. Und diese Berufung beschreibt Paulus in den ersten 3 Kapiteln. Und er fasst sie zusammen in Kapitel 3, Vers 20 und 21, also in den letzten Kapitel in diesem ersten Teil. Und das ist so die Zusammenfassung der Berufung der Gemeinde. Und deswegen denke ich, es ist gut, diese 2 Verse heranzuziehen und sagen, hier haben wir prägnant auf den Punkt gebracht, formuliert, was die Berufung der Gemeinde ist. Und mir ist bewusst, dass wir zum Beispiel mit Matthäus 16 noch einen weiteren großen, großen Text haben, dass wir noch andere wichtige Texte haben. Aber ich denke, es ist einer der großen, wichtigen Texte. Ich möchte diesen Text lesen, danach möchte ich für die Predigt nochmal beten. Ich lade euch ein, wenn ihr wollt, für das Wort Gottes aus Respekt vor Gott aufzustehen. Und dann lese ich diesen Text und möchte für die Predigt beten. Gott spricht zu uns durch Paulus. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr als wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter hin. Amen. Vater, die Gemeinde ist berufen nach diesem Text für deine Herrlichkeit. Und so bitte ich dich, schenke es, dass wir in Christus dich verherrlichen, dass wir in Christus dich verherrlichen, indem dass wir dein Wort, sich es predigen kann, wie es dir gefällt, dass wir es hören und aufnehmen können durch deinen Geist, dass es in unserem Leben Lob und Anbetung dir gegenüberbringt, weil unsere Herzen dazu angestimmt werden, dich zu rühmen, dich zu preisen, damit dir wirklich alle Herrlichkeit in der Gemeinde sei. Amen. Ich möchte diesen Text unter, ich darf dich gerne hinsetzen, ich möchte euch diesen Text unter drei Punkten anschauen. Und zunächst einmal, um wen geht es in der Gemeinde? Das ist der erste Punkt, das wird Vers 20 sein. Die zweite Frage, um was geht es in der Gemeinde? Anfang von Vers 21. Und die dritte Frage, wer ist Gemeinde? Und dann kommt am Schluss ein 4. Punkt. Das wird die Frage sein, wie lange gilt diese Berufung? Das werden wir ganz kurz abhandeln. Die Antwort wird sein, die Berufung ändert sich in Ewigkeit nicht. Also, um wen geht es in der Gemeinde? Da möchte ich nochmal lesen, Vers 20. Dort steht, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken nach der Kraft, die in uns wirkt. Wir könnten kurz zusammenfassen, Paulus sagt, es geht in der Gemeinde aufgrund dieses Textes um den allmächtigen Gott. Aber Paulus schreibt nicht einfach nur, es geht um den allmächtigen Gott und er soll angebetet werden, sondern Paulus schreibt, es geht, hier heißt es, um den, der über alles hinaus zu tun vermag. Das heißt, derjenige, dem irgendeine Aufgabe gestellt wird und der darüber hinaus zu tun vermag, über alles hinaus, dem möglich ist, alles zu wirken, jede Aufgabe, jedes Werk, jedes noch so anspruchsvolle Ding, das man sich vorstellen kann. Gott ist fähig, darüber hinaus zu tun. Dieses Wort tun, was hier verwendet wird, ist im Deutschen vielleicht ein bisschen schwach übersetzt. Ist dieses griechische Wort dynameo, dynamis, was ein Kraftwort, der stark ist zu tun, übersetzt werden könnte. Gott ist der allmächtige Gott, der über alles zu tun vermag. Und schon hier, wenn wir jetzt aufhören würden und Vers 20 beenden würde, dann würde die Botschaft eigentlich klar sein. Es geht um den Gott, der unendlich zu tun vermag, der nicht begrenzt ist. Aber Paulus wiederholt nochmal im Vers 20 und schreibt, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Warum wiederholt Paulus? Wenn ich einen Aufsatz schreiben würde, würde mein Lehrer vielleicht ankreuzen und sagen, Ruben, du wiederholst dich. Das ist ein schlechter Sprachstil. Wiederhol dich bitte nicht. Warum macht Paulus das? Ein Grund ist deswegen, weil er kein Word hatte. Oder Pages, wer mit Apple schafft. Der kein Word hatte. Warum? Paulus, als er geschrieben hat, konnte nicht anklicken, mach mir das bitte fett. Unterstreich mir das. Mach mir das bitte kursiv. Und hinten dran ein Ausrufezeichen. Das konnte Paulus nicht. Als Paulus geschrieben hat, hat er geschrieben alles nur in griechischen Großbuchstaben. Es gab nicht mal Groß- und Kleinbuchstaben. Es gab keine Funktion, etwas hervorzuheben. Er hatte nicht mal Leerzeichen, um irgendwas freizustellen oder so, sondern er hatte einfach nur die Möglichkeit, durch seinen Text zu schreiben, die Botschaft zu übermitteln. Er hätte manches größer schreiben können. Es würde abgeschrieben werden. Der nächste macht es ein bisschen kleiner, der dritte noch ein bisschen, und irgendwann verschwindet's. Dann wird die Botschaft verschwunden. Spätestens bei uns in Übersetzung mit den Buchstaben, die wir haben, wäre es unmöglich. Und so muss Paulus, wenn er etwas betonen möchte, es sprachlich betonen, es wiederholen. Und das ist das, was er hier macht. Er betont und wiederholt das, was er schon gerade gesagt hat, der über alles zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Das ist dieser Gott. Und die Botschaft ist, er ist der Allmächtige. Und das in einem größtmöglichen Sinne. Dieses Wort, das wir in meiner Übersetzung hier wiedergegeben ist, mit über die Maßen mehr, ist im Griechischen ein Wort, das Paulus hier wählt, das wir eigentlich gar nicht wirklich übersetzen können. Es ist dieses Wort von seiner Grundbedeutung etwas, das überfließt. Stell euch vor, wir habt einen Eimer da, wir nehmen diesen Abendmahlskelch und er fließt über. Dann wird das bedeuten, dass Stefan, ich meine, du hast vorher eingeschenkt, seine ganze Flasche Wein oder was auch immer reingeschüttet hast, überfließend hineintut. Mehr als das hineinpasst, ist dort drin. Und das ist dieses Wort. Aber Paulus lässt es nicht einfach nur bei diesem Wort zu sagen, es ist voll oder es fließt über, was ja schon mehr ist, sondern er steigert dieses Wort durch zwei Vorsilben. Die eine Vorsilbe bedeutet aus heraus. Etwas, das über aus heraus fliegt. Nicht, dass etwas, das überfließt, nicht von sich selber aus schon rausfließen würde. Aber Paulus steigert es nochmal, sagt, das, was wir hier haben, die Kraft Gottes ist nicht allein überfließend, sie ist überaus herausfließend. Und dann setzt er noch eine zweite Vorsilbe, die in sich selber nochmal die Bedeutung über hat, über hinaus. Also wir merken, noch einmal überaus heraus überfließend. Wenn wir es so übersetzen würden, wir würden alle unsere Übersetzungen in Frage stellen, sagen, liebe Übersetzung, wer auch immer das dann gemacht hat, so würden wir es nicht vorlesen. Das ist nur umständlich. Aber es wäre wörtlich, es wäre gut übersetzt. Ein Wörterbuch über Emma schreibt, das ist die denkbar höchste Steigerungsform. In einem ultimativen, großen Art und Weise gesteigert. Ein anderer übersetzt, aus jedem Rahmen herausfallend. oder unendlich mehr überströmen. Das sind Versuche, wie deutsche Übersetzungen, deutsche Wörterbücher dieses Wort übersetzen. Lass uns zurückkommen zu unserem Eimer, um das zu veranschaulichen. Stell euch vor, ihr geht in Obi oder Hornbach oder wie auch immer und kauft euch einen 10 Liter Eimer mit Wandfarbe und wollt euer Zimmer streichen, wollt das Zimmer eurer Kinder streichen. Und ihr stellt diesen Eimer in dieses Zimmer und ihr macht ihn auf und dieser Eimer ist ein überfließender Eimer. Dann kommen 11 Liter raus plötzlich. Aber dann ist es ein Eimer, der über hinaus fließt. Dann kommen 15, 20 und oder es ist ein Eimer, der diesem Wort hier entspricht. Dann macht ihr den auf und die Niagara-Fälle strömen euch entgegen. Das ist dieses Wort, was Paulus hier verwendet, in gigantischer Weise. Euer Zimmer ist gestrichen, das ist klar. Die Wände sind abgebaut, das ist genauso klar. Ein Wort, das einfach beschreibt, was Paulus hier ausdrücken möchte. Gottes ist mächtig, in größtmöglichen Maße zu handeln, eins, das wir Menschen nicht greifen können, das für uns Menschen nicht fassbar ist. So weit, dass es für unsere deutsche Sprache nicht mal wirklich gut darzustellen ist. Aber was fließt über? Die Kraft Gottes, richtig, aber was ist unser Eimer, das zu fassen versucht? Schaut mal nochmal in Vers 20. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Paulus sagt, unsere Gebete kommen an die Grenzen mit dem, was Gott tun kann. Dieses Wort erbitten meint auch verlangen. Das ist dann, das eine ist das emotionale Erbitten, das andere ist das kognitive, rationale. Paulus sagt, Gott sprengt beides. Gottes Handeln übertrifft beides. Was ihr als Verlangen, was ihr als Gebete vor ihm äußern könnt. Gott handelt größer. Und Gott handelt größer wie das, was ihr in eurem Kopf kognitiv, verstandesmäßig zu begreifen, zu fassen seid. Gottes Handeln ist dahin größer. Guckt mal mit mir in Vers 14. Ich möchte, beziehungsweise dann Vers 18. Paulus hat hier ein Gebet und sagt, Gott möchte es uns geben, dass durch den Geist aus seiner Herrlichkeit heraus Christus in unseren Herzen wohnt. Und das hat ein Ziel. Christus soll in uns wohnen, in den Gläubigen, damit Vers 18, damit ihr völlig erfassen vermögt mit allen Heiligen, welches die Breite, die Länge und die Höhe und die Tiefe sei. Paulus sagt, damit wir Gottes Handeln in vier Dimensionen begreifen können. Und schon da ist wieder klar, wir sind als Menschen in drei Dimensionen gewöhnt. Ich möchte es hier nicht reinlegen und sagen, dass der Himmel in vier Dimensionen oder sowas besteht. Das möchte ich hier nicht reinlegen. Sondern es geht Paulus hier darum zu sagen, Gottes Handeln geht über unser Vorstellen hinaus. Guck mal in Vers 20. Vers 19, Entschuldigung. Um zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Das ist, Paulus betet darum. Gott, bitte lass uns begreifen, was nicht zu begreifen ist. Wer von euch liebt die Liebe Christi? Wer von euch liebt es und genießt es, zu wissen, was Christus für einen getan hat auf Golgatha? Und wir sagen, da ist unser Leben drin, oder? Das ist unser großer Schatz, das werden wir nachher im Abendmahl feiern. Und trotzdem sagt uns dieser Text hier, wir haben noch nicht im Ansatz begriffen, was Christus auf Golgatha vollbracht hat. Ein Pastor in der Gemeinde, wo ich Praktikum gemacht habe während dem Bibelstudium, hat diesen Satz geprägt und dass der Mensch sündiger ist, wie es sich je vorstellen kann, aber in Christus mehr angenommen, als er je gehofft hat. Und das ist das Werk Christi. Das war Philipp Bartholomä, falls ihr euch überlegt, von wem das kommt. Das ist, was Christus auf Golgatha getan hat. Mehr Sünden getragen, wie ich sie in meinem eigenen Leben getan habe. Und einen größeren Triumph errungen, wie wir ihn begreifen können. Und Paulus sagt, das ist das Handeln Gottes weit, weit über unser Verständnis hinaus. Das Anliegen von Paulus zu sagen, dass Gottes Heilshandeln in Christus weit komplexer, weit herrlicher, weit umfangreicher, weit genialer ist, wie es sich die Gemeinde vorstellen und beten kann. Das ist Gottes Heilshandeln. Und dann schreibt er, Diese Kraft wirkt in uns durch die Kraft des Heiligen Geistes. Paulus lenkt am Anfang, wenn er über die Berufung der Gemeinde spricht, unseren Blick auf Gott und sagt, der allmächtige Gott. Und er beschreibt in uns aus, durch der unendlich allmächtige Gott, um ihn geht es. Warum betont Paulus diesen Wesenszug Gottes? Wäre es nicht viel besser zu sagen, in der Gemeinde geht es um den Gott der Liebe? Und das 21. Jahrhundert im Westen würden sagen, jawohl, genau diesen Gott brauchen wir und um ihn geht es. Oder wäre es nicht gut zu schreiben, es geht in der Gemeinde um den Gott der Vergebung, weil allein aus Vergebung wir Gemeinde sein können. Oder wäre es nicht gut, es geht um den Gott, der herrlich ist. Oder es geht um den Gott, der langmütig ist. Oder wie auch immer. Warum wählt Paulus genau diese Eigenschaft? Es geht um den allmächtigen Gott, der weit, weit mehr zu tun vermag, als wir bitten oder erdenken. Warum um diesen Gott? Weil allein im Handeln Gottes die Gemeinde Bestand hat. Ich möchte euch das zeigen vom Epheserbrief. Wir haben gesehen, das ist die Zusammenfassung der ersten drei Kapitel. So lasst uns mal durch die ersten drei Kapitel durchhuschen und schauen, wie Gott handelt. Kapitel 4, Vers 1, du hast die Einleitung, die ersten 14 Verse vorgenommen, oder? Zur Einleitung. So, die lassen wir uns nochmal anschauen. Wie handelt Gott? Guck mal Kapitel 1, Vers 4. Kapitel 1, Vers 3 beschreibt Paulus, dass Gott uns gesegnet hat. Und dieser Segen bedeutet unter anderem darin, dass er, Vers 4, er uns auserwählt hat in Christus zur Grundlegung der Welt. Gott ist mächtig, indem dass er vor Grundlegung der Welt, das heißt da, wo kein Mensch da war, da wo Menschen weder Gutes noch Böses getan haben, nach Römer 9, er eine Auswahl getroffen hat und gesagt, diese Menschen, so heißt es hier, sollen heilig und untadelig sein. Vers 5 beschreibt er, dass er uns vorherbestimmt hat. Er hat einen Ratschluss gefasst und gesagt, diese Menschen, die ich erwählt habe, die werden zu diesem Ziel kommen. Die heißt es nämlich zur Sohnschaft durch Christus. Das ist Gottes Handeln. Wer kann die Auserwählung begreifen? Wie? Hier steht es aus Liebe heraus. Wer begreift, warum Gott die liebt und die nicht liebt? Über unser Verstehen hinaus. Vers 11 heißt es, dass wir in Christus ein Erbteil haben, die wir zuvor bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Rat seines Willens. Das ist Gott, der alles wirkt und dieses alles meint, alles, was in dieser Welt und der himmlischen Welt geschieht, lenkt Gott, damit es seinen Ratschluss entsprechend ist, damit sein Wille umgesetzt ist. Wir könnten übersetzen, der jedes Detail in dieser Welt und jedes Atom so lenkt, damit sein Wille geschieht, der weit mehr wirkt, als wir vorstellen können. Das ist Gott. Kapitel 1, Vers 19 und 20. Paulus betet wieder, dass wir was erkennen, und zwar welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke ist. Paulus betet, dass wir Gottes Krafthandeln begreifen. Und hier in diesem Text kommen vier Worte für Kraft vor. Nach deiner Kraft, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Paulus betet, dass wir Gott in seiner Kraft kennenlernen. Und dann Vers 21, in dieser Kraft er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat und ihn zu seiner Rechten gesetzt hat. Das ist, Gott handelt und wir sind uns einig, Christi Auferstehung und seine gegenwärtige Herrschaft ist grundlegend für die Gemeinde, Gottes Macht, mächtiges Handeln. Kapitel 2, Vers 10 spricht er unter anderem davon, dass wer in Christus ist, eine neue Schöpfung ist. Wir sind geschaffen in Christus. Er spricht in Kapitel 13 bis 15, dass er aus Juden und Heiden durch Christi Blut, durch das Kreuz, durch sein Fleisch eins gemacht hat, dass wir eine Einheit sind. Er berichtet in Kapitel 3, Vers 7, dass er aus der Kraft Gottes heraus seinen Dienst tut. Jeder Dienst in der Gemeinde geschieht aus der Kraft Gottes. Er betet in Kapitel 4 ab Vers 16, das ist in Kapitel 3 ab Vers 14, Entschuldigung, betet er, dass wir aus der Kraft Gottes heraus geistlich gestärkt werden. Jedes geistliche Wachstum geschieht, weil Gott handelt. Und wir könnten weitergehen. Kapitel 6, er betet, dass wir im geistlichen Kampf stehen, indem wir die Waffenrüstung Gottes anziehen. Geistlicher Kampf geschieht nur darin, weil Gott am Handeln ist. Warum dreht sich die Gemeinde Gottes um den Allmächtigen, der handelt? Weil es sonst keine Gemeinde gäbe. Weil die Gemeinde, übrigens die ganze Schöpfung, verpuffen würde, wenn Gott nicht mächtig am Handeln wäre. Wenn Gott nicht sein Heilshandeln wirken würde. Ich möchte eine Illustration geben, wie Gott übernatürlich handelt. Stellt euch vor, dieses Buch Hiob. Ungefähr vor, man kann es nicht genau sagen, 6000 Jahren, ganz, ganz grob, lebte dieser Hiob damals und hat gelitten. Und er ruft, und seine Freunde kommen zu ihm und sie philosophieren darüber, was denn geschehen ist, warum wohl Hiob leidet. Und Hiob in Kapitel 19 sagt, oh, möchten doch meine Worte aufgeschrieben werden. Und direkt danach kommt dieses bekannte Bekenntnis, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich stelle mir diesen Hiob vor, der mit seinen Freunden in der Asche sitzt und diskutiert. Und er sagt, möchte es aufgeschrieben werden. Glaubt ihr, dieser Hiob hat gedacht, dass im 21. Jahrhundert in Tübingen in irgendeiner Straße irgendein Mensch erbaut wird durch sein Leiden? Darf ich euch was sagen? Der Hiob hat nicht gewusst, dass es so etwas gibt wie Europa. Der Hiob hat nicht gewusst, dass es so etwas gibt wie eine deutsche Sprache. Der Hiob hat keine Ahnung gehabt von irgendeinem von euch. Geschweige denn, dass Gott in dieses Buch sein Leiden gebrauchen wird, um in unserer Zeit Menschen zu erbauen. Das heißt, Gott wirkt weit, weit darüber hinaus, wie es ein Hiob sich hat vorstellen können. Und er tut es heute noch genauso. Die erste Frage, was ist die Berufung der Gemeinde? Um wen geht es in der Gemeinde? Kurz, es geht um den allmächtigen Gott, der gigantisch wirkt über unser Verständnis hinaus. Um wen geht es in der Gemeinde? Eigentlich ist die Frage geklärt, wenn wir fast 20 Gang geschaut haben. Aber lasst uns mal kurz, um wen geht es nicht in der Gemeinde? Es geht nicht um Menschen. Die Gemeinde gibt es nicht primär deswegen, damit du, der du heute da bist, ein geistliches Zuhause hast. Die Gemeinde gibt es nicht deswegen, damit du die Menschen treffen kannst, die du magst. Damit du die Predigt, die Musik, das Kinderprogramm, den Hauskreis oder was auch immer haben kannst, der dir gefällt und damit es dir gut geht. Gemeinde gibt es wegen Gott, wird nachher sehen, für seine Herrlichkeit. Gemeinde kann es nur mit einem einzigen Ziel geben. Gott muss in allem verherrlicht werden. In jedem Programm, damit meine ich Kinderstunden, was zum Beispiel draußen ist und so weiter, in jedem Lied, in jedem Wort, und einfach in allem, was die Gemeinde tut, muss Gott verherrlicht werden. Insofern ist die Definition der Gemeinde ganz, ganz eng, so klein. Und alles, was anders ist, ist nicht Gemeinde nach der Berufung Gottes. Aber wir werden uns gleich anschauen, dieses Kleine kann so, so viel bedeuten. Dieses eine, diese Verherrlichung Gottes kann in so, so vielen Bereichen stattfinden. Wenn wir nochmal durch den Epheserbrief durchgehen und uns anschauen, was es bedeutet, dass ihm die Herrlichkeit sei, dann kommen wir in Kapitel 1 an, wieder in Kapitel 1 und sehen dort, Paulus preist Gott in einem Hymnus. Dann steht dort, gepriesen sei der Gott und Vater, Kapitel 1, Vers 3, Entschuldigung, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und wir hatten vor, der uns erwählt hat, der uns berufen hat. Und dann heißt es in Vers 6, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Gott handelt im Heil dafür, damit sein Volk sagt, Gott, deine Gnade ist so, so gut. Danke für deine Errettung. Danke dafür. Weiter lesen wir hier in diesem Text ab Vers 7, dass Christus uns erlöst hat durch sein Blut. Und dann heißt es in Vers 12, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien. Christus hat sein Werk getan auf Golgatha, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit seien. Dieses kleine Wörtchen seien heißt, das ist unsere unsere Existenzbestimmung. Dazu ist ein Christ berufen. Das ist sein Lebensberechtigung. Dazu hat Gott uns bestimmt, damit wir ihn preisen, damit wir seine Herrlichkeit preisen. Paulus geht weiter und beschreibt, wie der Geist uns versiegelt hat, wie er uns als Anzahlung gegeben wurde. Und am Ende von Vers 14 heißt es nochmal, zum Preise seiner Herrlichkeit. Was heißt Gott zu verherrlichen? Wie Paulus hier beispielsweise in einem Hymnus, in einem Lied, werden wir nachher lesen, Gott zu loben mit Worten. Dass Gott die Herrlichkeit sei, bedeutet auch, dass dem Menschen nicht die Herrlichkeit scheint. Geht mal mit mir in Kapitel 2, in Vers 8 und Vers 9. Vermutlich auch sehr bekannte Verse. Dort lesen wir, denn durch die Gnade seid ihr rettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Oder anders formuliert, damit niemand die Herrlichkeit an sich nehme. Paulus sagt, dass selbst der Glaube dem Menschen geschenkt wurde, damit er nichts zu seinem Heil beitragen kann. Jonathan Edwards hat gesagt, ein Zitat, das ich diese Woche gelesen habe, der Mensch hat nichts zu seinem Heil beigetragen, ausgenommen der Sünde, die die Rettung notwendig macht. Der Mensch hat nichts zu seinem Heil beigetragen, ausgenommen die Sünde, die die Rettung notwendig macht. Das ist wahr. Selbst der Glaube ist dem Menschen geschenkt, damit der Mensch nicht sagen kann, ich habe was getan, sondern alle Herrlichkeit sei dem Herrn, der alles wirkt. Anbetung geschieht, wenn wir im Kapitel 3 lesen, ab Vers 10, damit die Engel im Himmel Gott verherrlichen über seinem Werk, damit die Engel die Weisheit Gottes kundgetan werden und sie sehen, wie Gott mächtig in der Gemeinde wirkt und sie ihn darauf preisen. Anbetung bedeutet weiter unseren Lebenswandel, dass wir ein Leben Christusgemäß leben. Zum Beispiel in Kapitel 5, lest mal mit mir Kapitel 5. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat und da als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Paulus sagt, Anbetung geschieht im Lebenswandel. Es geht darum, dass wir den alten Menschen abgelegt haben, einen neuen Menschen Christusgemäß leben, dass wir im Licht leben, dass Sünde nicht vertuschen, sondern sie zu Christus bringen. Dass wir in der Kraft des Geistes erleben, ab Kapitel 5, Vers 17. Und das bedeutet zum Beispiel, ich möchte lesen 5, Vers 19. Ich lese ab 18, dann haben wir nicht mitten im Satz. Und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit Heiligen Geist erfüllt, indem ihr zueinander redet mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern, singend dem Herrn im Herzen, in euren Herzen, danksagend allerzeit für alles Gott, dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Paulus sagt, lebt aus dem Geist heraus, indem dass ihr Lieder singt, das ist Anbetung. Lebt aus dem Geist heraus, indem dass ihr ein Leben in Dankbarkeit lebt. Warum? Weil wenn Gott alles in allem regiert, dann können wir ihm allem dankbar sein, denn in Christus wirkt Gott alles zu meinem Heil. Und er sagt, Vers 21, können Gott, indem dass wir ein geisterfülltes Leben leben, ihn ehren, indem wir, Vers 21, uns einander unterordnen in der Furcht Christi. Das heißt, ich lebe ein Leben zur Herrlichkeit Gottes, indem dass die Frau sich den Männern unterordnen, dass die Männer die Frauen lieben, dass die Kinder im Herrn den Eltern gehorchen, dass die Väter ihre Kinder nicht im Zorn erziehen, sondern im Evangelium, dass die Arbeitnehmer den Arbeitgebern gehorchen und für Christus dienen, arbeiten. Und dass die Arbeitgeber wissen, auch sie haben einen Herrn und dass auch sie in guter Art und Weise ihrer Familie, ihrer Firma vorstehen. Was ist Anbetung? Was ist die Berufung der Gemeinde? Wir haben gesehen, die Berufung der Gemeinde ist so eng, aber die Berufung der Gemeinde kann so viel sein. Sie kann sein mit dem Mund, einem Lob in Liedern, in Hymnen für den Herrn, in der Predigt. Sie kann sein in der Hand, im Handeln, im Leben, in allem werden wir gleich sehen, wo wir aus Christus heraus leben. Und damit kann fast alles, was in dieser Welt geschieht, für die Anbetung Gottes sein. Es ist klar, alle Sünden sind nicht zur Anbetung, aber alles andere kann zur Anbetung Gottes sein. Wir schauen uns die Berufung der Gemeinde an und haben uns zuerst angeschaut, um wen geht es in der Gemeinde? Kurz, wie würdet ihr es zusammenfassen? Kurz in eurem Kopf. Um den allmächtigen Gott, der unendlich mächtig wirkt. Wir haben uns angeschaut, um was geht es in der Gemeinde? Wir haben gesehen, es geht um die Anbetung, dass Gott angebetet wird. Und das kann so viel bedeuten. Und jetzt wollen wir uns den dritten Punkt anschauen. Wer ist Gemeinde? Und dazu möchte ich nochmal unseren Ausgangstext anschauen. Guck dir mal geschwind rein. Dieser Text hat im Griechischen 36 Worte. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, sie rauszuzählen. Und 18 Worte dafür verwendet Paulus, um Gott zu beschreiben. Das ist Gott. Wer ist stark in Mathe? 36 durch 18 sind genau 2. Ich möchte keine Symbolik hier reinlegen, ich möchte auch keine Zahlensymbolik hier machen, aber ich möchte betonen, Paulus hat ein ganz, ganz massives Gewicht auf Gott. Er beschreibt, es geht um Gott und dann nochmal um Gott und dann nochmal um Gott und dann nochmal um Gott. Und dann beschreibt er als nächstes, es geht um deine Herrlichkeit. Und dann als dritten Punkt kommt er zum Menschen und verwendet 3 Worte für den Menschen, nämlich in der Gemeinde. Das ist der Ort, wo Gott angebetet wird. Die Priorität ist klar, oder? Es geht nicht um den Menschen, es geht um Gott. Was steht in unserem Text? Vers 21. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde. Und wenn es heißt in der Gemeinde, dann ist zunächst einmal klar, nicht im Sportverein, nicht an der Uni, nicht im Gemeinderat, also im irdischen Gemeinderat, noch irgendwo außerhalb der Gemeinde. Warum? Es gibt all diese Orte und an all diesen Orten kommen die Menschen nicht primär mit diesem Ziel zusammen, um Gott anzubeten, nicht in der Firma und nirgends. Und wenn du an diesen Orten bist, in der Uni, auf der Arbeit, im Sportverein, im Kleintierzüchtverein, wo auch immer, dann bist du dort und darfst dein Leben zur Herrlichkeit Gottes führen. Aber der Mensch neben dir, wenn nicht zufällig auch Christ ist, hat nicht dieses Anliegen. Es ist einzig allein in der Gemeinde, wo die Menschen zusammenkommen und sagen, wir haben das gleiche Anliegen, dieses eine, nämlich Gott zu verherrlichen. Weiter bedeutet in der Gemeinde, bedeutet nicht ein Christ zu Hause auf dem Sofa, der sich zurückzieht und sagt, ich kann Christenleben alleine leben, weil das heißt in der Gemeinde. Meine Übersetzung steht sogar in der Versammlung, in der Summe der Menschen, die Gott aus der Welt herausgerufen hat. Das ist die griechische Bedeutung, das Wort der griechischen Bedeutung hier. Das heißt, dort, wo Menschen zusammenkommen und das Anliegen haben, Gott zu verherrlichen. Im Epheserbrief, Paulus entfaltet es in Kapitel 2 vor allem, dass die Gemeinde, wenn wir uns die Frage stellen, was ist Gemeinde? Gemeinde ist die Einheit aus Juden und Heiden. Sie kommen in Christus. Ab Vers 3, komm, wir lesen das Kapitel 2, Vers 13. Kapitel 2, Vers 13. Beschreibt Paulus, ihr Heiden, ihr wart einst von Gott getrennt, außerhalb von Christus, hattet keinen Anteil an Israel. Und dann heißt es in Vers 13, jetzt aber in Christus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Frieden, der aus beiden eins gemacht hat und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote und Satzungen weggetan hatte, damit er die zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch das Kreuz. Paulus sagt, durch das Werk Christi auf Golgatha kommen Juden und Heiden zusammen. Und damit meint er alle Menschen. Im Kolosserbrief spricht er einmal, dafür gibt es nicht Jude, nicht Heide, nicht Mann, nicht Frau, nicht Freier, nicht Arbeitgeber, Neudeutsch, ich weiß das alte Wort nicht, nicht Barbar, nicht Sküte, kein Unterschied mehr. Bist du in Christus, so schreibt es Paulus, so ist er unser Ein und Alles. Christus alles und in allen. die Einheit all derer, die zu Christus gehören, alt, jung und so weiter. Alle gehören zusammen. Und wer das auflöst, das heißt es hier, der löst, das macht einen Teil des Blutes Christi unwirksam. Meint es zumindest zu tun. Der meint, der macht ein Werk, das Christus auf Golgatha errungen hat, nimmt er zurück. Denn er sagt, durch das Kreuz wurden wir versöhnt. Und diese Einheit, so spricht er weiter hier, hat er geschaffen in einem Tempel, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, ausgerichtet an Christus. Und dann heißt es in Vers 21, in Kapitel 2, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch wir mit auferbaut werden zu einer Behausung Gottes im Geist. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist alle Menschen, in denen Gott wohnt, die Gemeinschaft mit Gott haben. Der Tempel Gottes, das ist Gemeinde. Und in dieser Gemeinde, alle, die zu Christus gehören, in dieser Gemeinde wird Gott verherrlicht. Dazu hat er sie erlöst. Aber schaut mal mit mir nochmal in Kapitel 3, Vers 21. Ich möchte euch noch auf einen Punkt hinweisen. Dort steht nicht einfach nur, ihm, diesem allmächtigen Gott, sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und so weiter, sondern es steht, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde in Christus Jesus. Denn das ist wichtig. Warum? Weil die Gemeinde von sich heraus nichts tun kann. Unser Herr sagt einmal, ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Gemeinde kann nicht von sich heraus Gott verherrlichen. Ein Fußballverein, nehmt welche Sportart auch immer wollt, kann von sich heraus trainieren und Sport machen, Klammer auf, auch sie werden belebt durch Gott, Klammer zu. Aber sie können von sich heraus trainieren, damit sie im bestmöglichen Fußball oder Handball oder Hockey oder was auch immer spielen. Aber die Gemeinde ist jeden Moment darauf angewiesen, aus Christus heraus zu leben. Es gibt manche Christen, die sagen, das Evangelium ist das A, B, C eines Christen. Und damit meinen sie, wenn ein Christ zum Glauben kommt, dann kommt er durch das Evangelium zum Glauben. Und danach schreitet er zu größerer Reife fort. Er lässt das Evangelium hinter sich und wir sind das Reife und schreiten fort. Das ist sowas von falsch. Paulus schreibt den Römerbrief an gläubige Christen, die seit langem gläubig sind, entfaltet in das Evangelium. Paulus schreibt den ersten Korintherbrief, wo das Evangelium, Kapitel 15, entfaltet an gläubige Menschen. Das Evangelium ist nicht das A bis C eines Christenmenschen, sondern das Evangelium ist das A bis Z eines Christenmenschen. Und er lebt ein ganzes Leben, und so heißt es hier, in Christus Jesus, aus ihm heraus, aus der Zugehörigkeit zu Jesus Christus. Die Einheit mit Christus, wir können sie so uns vorstellen, ich bin in Einheit mit Christus und dann, das heißt, Gott sieht mich, als ob ich Christus wäre. Stell dich das vor, ich würde heute nicht in einem Rollkragenpulli und mit einer blauen Jeanshose kommen, sondern ich hätte mir heute Morgen bei Melanie, wir haben letztens geschlafen, ein rotes Kleid ausgesucht. Und ich hätte das angezogen, ich würde hier kommen, ich würde vermutlich alle komisch gucken, das wäre sehr berechtigt. Aber dann würdet ihr mich in einem roten Kleid sehen, oder? Und immer, wenn ihr mich anschaut, seht ihr, als ob ich mich in einem roten Kleid. Und ihr würdet sagen, der Ruben, wir sehen ihn in einer schrecklichen Art und Weise, das ist richtig, oder? So. Und so sind wir in Christus. Wir haben quasi nicht ein rotes Kleid angezogen, sondern wir haben Christus angezogen. Und alles, was ich jetzt tue, und alles, was wie Gott auf mich schaut, ist eben, dass er mich in Christus sieht. Schaut mal, das Bild kommt nicht von mir, sondern kommt von Paulus in Kapitel 4, ab Vers 22. Kapitel 4, Vers 22. Das heißt es, dass wir von Christus etwas gelernt haben, nämlich, dass ihr den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt oder ausgezogen habt, den alten Menschen, der nach den betrügerischen Begierden verdorben wird. Dieser alte Mensch ist Adam. Wir waren nach Adam geschaffen. Und wenn ihr mich heute anschaut, ihr seht in mir einen Sohn Adams, weil ich Nachfolger Adam bin. Ihr seht nicht mein Herz hinein. Ihr seht in mir einen Nachkomme Adams. Und dann heißt er, aber wir haben ihn im Geistlichen ausgezogen, haben dieses alte Kleid abgelegt. Und dann heißt es in Vers 23, aber erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung, also innerlich, im Denken, erneuert werdet in den Geist eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir haben Christus angezogen, wie als ob ich dieses Kleid von Melanie anziehen würde. Dann habe ich Melanie angezogen, Anführungszeichen, ja. Wir haben Christus angezogen. Alles, was wir leben, was wir tun, tun wir jetzt, wenn Gott darauf schaut, als ob er Christus sehen würde. Und wir tun es in der Zugehörigkeit zu Christus. Ich habe die Tage ein Buch gelesen, Union with the Resurrected Christ, Einheit mit dem auferstandenen Christus zu Deutsch. Und der schreibt eben daraus, entfaltet das vom Neuen Testament her, und er schreibt, definiert diese Einheit zu Christus, dass alles, was Christus hat und was Christus ist, ich habe und ich bin. Ist Christus auferstanden, bin ich auferstanden. Ist Christus lebendig gemacht worden, bin ich lebendig gemacht worden. Ist Christus zu Rechten des Vaters gesetzt worden, bin ich zu Rechten des Vaters gesetzt worden. Herrscht Christus im Himmel, herrsche ich im Himmel. Schaut mal mit mir in Kapitel 2, in Vers 5 und Vers 6. Wir können durch den ganzen Epheserbrief durchgehen. Ich habe das irgendwann mal ausgezählt, wie oft wir dort finden, in Christus. Es dürften 20, 30 Mal sein, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. In Christus, in Christus, in Christus erwählt, in Christus vorherbestimmt, in Christus erlöst, in Christus ein Erbe empfangen und so weiter und so fort. Und schaut mal hier in Kapitel 2, Vers 5. Vielleicht Vers 4. Gott aber, der reich ist an der Barmherzigkeit nach seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Örtern in Christus Jesus. Das, was Christus gilt, gilt mir. Was Christus ist, bin ich. In Christus bedeutet, dass Gott durch seinen Heiligen Geist in den Gläubigen lebt und sie in die Stellung von Heiligen versetzt und sie gleichzeitig heiligt. Das heißt, dass wir eben in Einheit mit Christus sind. Die Gemeinde kann nur aus dem Glauben, aus der Einheit mit Christus heraus Gott verherrlichen, weil ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt unser Herr. Allein, weil wir zu Christus sind, allein, weil darauf vertrauen und darin Glauben schenken, dass es hier steht, dass ich in Christus erwählt bin und in Christus heilig und untadelig bin. Allein, weil ich darauf vertraue. Allein, weil ich darauf vertraue, dass ich in Christus die Kraft habe, Sünde zu überwinden und er es mir schenkt, weil ich daran glaube, weil es hier in seinem Wort so geschrieben steht, weil er es durch seinen Geist in mir entfaltet. Mit diesem Punkt in Christus, vielleicht mache ich kurz eine Buchwerbung, ich hätte es mitbringen können, habe es leider daheim vergessen. Dieses Buch ist empfehlenswert, dieses Buch Einheit mit Christus. Wer gerne Englisch liest und sich freut, an einem Buch mit einem großen Diamanten, so schreibt der Autor das selber, großen Diamanten, wo uns unsere Einheit in Christus entfaltet, kommt gerne nachher auf mich zu. Ich empfehle euch das, kann es euch dann Informationen weitergeben dazu. Wir haben uns heute angeschaut, was die Berufung der Gemeinde ist. Und haben uns angeschaut, dass die Gemeinde... Wir haben uns nur drei beziehungsweise nur vier Punkten angeschaut. Den vierten Punkt vielleicht noch geschwind, bevor wir den vergessen. Am Ende von Vers 21 heißt es, auf alle Geschlechter des Zeitalters hin. Auf alle Zeit. Diese Berufung ändert sich nicht. Eine Firma muss sich jedes Jahr neue Ziele stecken und sagen, dort wollen wir hin. Wir als Ältesten, du hast, ich weiß gar nicht, bist du alleine oder mehr, egal, brauchst du nicht jedes Jahr neu überlegen, wo wollen wir als Gemeinde hin, sondern diese Berufung ändert sich nicht in alle Ewigkeit. Gemeinde ist nicht plötzlich da, wie manche meinen, um die Welt zu retten oder Bäume zu pflanzen oder Flüchtlinge zu retten. Nein, diese Berufung ändert sich nie. Also wir haben uns die Berufung der Gemeinde angeschaut unter 3 beziehungsweise 4 Punkten. Um wen geht es in der Gemeinde? Fass kurz für dich in deinem Kopf zusammen, um wen geht es in der Gemeinde? Es geht um Gott, der in der Gemeinde handelt, der über alles hinaus zu tun vermag. Um was geht es in der Gemeinde? Fass kurz zusammen in deinem Kopf. Es geht darum, dass er verherrlicht wird. Und allein darum, dass er verherrlicht wird, dass er angebetet wird. Wir haben gesehen, das kann so viel bedeuten. Dein ganzes Leben kann zur Herrlichkeit Gottes sein, nämlich wenn du in Christus bist. Und wer ist Gemeinde? Das war der 3. Punkt. Gemeinde ist, fass wieder kurz zusammen, Gemeinde ist die Einheit aller derer, die in Christus sind. Aller derer, die in Christus sind und die in Christus, das heißt aus der Zugehörigkeit zu Christus, für Gott leben und das dann in alle Ewigkeit. Die Berufung der Gemeinde ist, Gottes Herrlichkeit darin zu preisen, dass allein das Evangelium Gottes als Gottes souveränes Heilshandel in Christus aus der Schrift heraus gepredigt wird und geglaubt wird, geliebt wird und gelebt wird und so in der Kraft des Geistes verdorbene Sünder zu wahren Anbetern des dreieinigen Gottes werden. Die Gemeinde ist dazu berufen, dass wir Gott verherrlichen aus Christus heraus, weil wir zu ihm gehören und aus dem Evangelium heraus leben. Vater, das ist dein Wort. Vertrauen darauf, dass es Wahrheit ist. Ich möchte dich bitten, dass du uns darauf ausrichtest, dass du uns daran erinnerst, dass du es fest in uns machst und dass wir darin leben, dass wir da Buße tun, wo wir ein anderes Anliegen haben, wo wir mit einem anderen Anliegen kommen, wo unser Leben unter anderen Vorzeichen steht und dass wir aus Christus heraus, aus seinem herrlichen Werk, aus der Zugehörigkeit zu ihm, ein Leben für deine Herrlichkeit leben, weil du es wert bist, weil du der Handelnde bist, weil du mächtig wirkst. Da bitte schenk uns Vertrauen darein und Freude daran. Amen.